Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Auch von mir einen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und dass ich euch die Predigt halten darf. Bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, ein hoffnungsloser Fall, und der Text dazu steht im Römerbrief, möchte ich euch noch zwei grundlegende Wahrheiten erklären, die Paulus vorher im Römerbrief festhält, damit ihr diese Stelle besser verstehen könnt. Das ist nämlich total wichtig, zu wissen, was Paulus vorher sagt. Er geht nämlich oft sehr lange Gedankengänge, die sehr schwer sind zu verstehen, wenn man einfach so reinsteigt. Paulus schreibt den Römerbrief an damalige Christen in Rom, sagt ja schon der Name, und unter diesen Christen in Rom waren auch viele Judenchristen anwesend. Das heißt, es waren Leute, die kannten das Gesetz, die haben sich ausgekannt und die sind früher einen anderen Weg gegangen. Sie dachten, wenn sie das Gesetz einhalten, die Gebote Gottes, dann werden sie gerettet werden. Und Paulus ist es total wichtig im Römerbrief, dass er das Evangelium praktisch und lebensnah erklärt und dass er Fragen klärt und die Spannung den Judenchristen auflöst, die sie vielleicht zwischen dem Evangelium und den Geboten des Gesetzes haben. Und da sind zwei Dinge, die er unter anderem herausstellt. Einmal sagt er über die Gebote, das Gesetz, dass es nicht dafür da war, dass Gott uns strafen wollte oder uns ärgern wollte, weil wir es ja nicht einhalten können. Das erfahren wir an anderer Stelle. Kein Mensch kann durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht dastehen. Und dann stellt sich doch die Frage, und die Frage beantwortet er, warum gibt Gott uns Gebote, die wir doch nicht einhalten können? Kennt ihr aus eurem eigenen Leben, wenn ihr schon mal versucht habt, nicht zu lügen, ihr werdet an einen Punkt kommen, jeder von euch hat schon mal gelogen. Und so könnt ihr durch die Gebote gehen, ihr scheitert. Und Paulus erklärt es damit, zum einen, das Gebot, das Gesetz ist uns gegeben wie ein Spiegel. Es soll uns aufzeigen, dass wir sündig sind, dass Gott heilig ist und dass wir nicht heilig sind. Das heißt, es ging Gott nicht darum, uns zu ärgern oder uns zu zeigen, wir kriegen es sowieso nicht hin, sondern aus Liebe hat Gott uns das Gesetz gegeben, damit wir in der Lage sind, unser Leben anzuschauen und zu bemerken, irgendwas stimmt hier nicht, da ist Sünde. Das heißt, die eine Wahrheit, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, ist, das Gesetz ist uns als Art Spiegel gegeben, damit wir erkennen können, dass Sünde in unserem Leben ist. Und die andere Sache, die ihr in diesem Kapitel, in Kapitel 7, wo wir gleich tiefer einsteigen werden, behandelt, ist, dass das Gesetz für eine tote Person nicht gilt. Ergibt ja auch Sinn, wenn du stirbst, kannst du nicht mehr lügen, oder? Ein Toter hat noch nicht gesündigt. Das ist unmöglich. Also mit dem Tod hört es auf, dass das Gesetz für den Toten dann gilt. Der Tote kann nicht mehr sündigen. Das ist eine andere wichtige Regel. Paulus vergleicht es mit dem Bild der Ehe. Man ist so lange an seinen Ehepartner gebunden, wie man lebt, wie die Person lebt. Und so ist es auch mit dem Gesetz. Es gilt für uns, solange wir am Leben sind. Das sind zwei grundlegende Wahrheiten, die ihr jetzt einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten müsst. Ich mache es euch einfach. Ich habe es oben rechts, diese beiden Bilder eingefügt. Und jetzt lese ich euch in zwei Teilen den heutigen Predigttext vor. Ich lese aus Römer Kapitel 7, ab Vers 19 bis Vers 24 erstmal. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir der, ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und Paulus fängt direkt damit an, dass er in diesen Spiegel hineinschaut. Und deswegen habe ich das gerade so erklärt. Paulus ist ein Mann, der das ganze Alte Testament sehr gut kannte. Und er wusste ganz genau, was ist Gottes Wille, was verstößt gegen Gottes Willen. Und er hat versucht, danach zu leben. Er hat versucht, die Gebote zu halten, die Gesetze zu halten, all die Dinge, die er gelernt hatte. Und er kommt an diesen Punkt, dass er ihn, während er es versucht zu leben, er sieht in diesen Spiegel und bemerkt, ich bekomme es nicht hin. Da ist Sünde, egal wie sehr ich es will. Er sagt, ich will es doch schaffen, aber ich bekomme es nicht hin. Warum nicht? Und wenn ihr Paulus ein wenig kennt, er kannte sich besser in der Bibel aus als alle, die wir hier sitzen. Und er meinte es wirklich ernst, er hat wirklich sein Bestes gegeben. Aber immer wieder ist er gescheitert und musste feststellen, ich kriege es nicht hin. Ich elender Mensch. Wer befreit mich aus dieser Situation? Und da, Daniel hat es schon angedeutet oder gesagt, wie ist das in eurem Leben? Wie ist das in deinem Leben? Mit Kreisläufen? Wie ist das mit Neid? Gerade die junge Generation, wenn sie auf Insta unterwegs ist. Gott sagt, wir sollen nicht neidisch sein. Und dann passiert es doch wieder, dass wir uns vergleichen und dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir in unserem Leben haben. Wie ist es vielleicht in euren Ehen, in deiner Ehe? Du weißt, dass du einen liebevollen Umgang haben sollst, aber in bestimmten Situationen verhältst du dich immer wieder gleich und weißt, das ist nicht richtig vor Gott. Es gibt so viele Themen, die jeder von euch in seinem Leben behandelt, die ihn beschäftigen. Kennt ihr nicht diese Situation, dass ihr verzweifelt, wie Daniel es vorhin schon richtig gesagt hat, und einfach an den Punkt kommt, ich kriege es nicht hin. Ich höre so viele gute Dinge über Gott. Ich bin sonntags in der Kirche, ich höre doch über sein Wort und ich versuche so sehr danach zu leben, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Andauernd komme ich an den Punkt, Gott, warum bin ich schon wieder an diesem Punkt, dass ich es nicht hinkriegen kann? Paulus' Ausspruch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Paulus sieht tatsächlich so genau in diesen Spiegel, in dieses Gesetz hinein, dass er versucht auseinanderzuhalten, was in seinem Leben ihm dieses Problem bereitet. Er sagt, innerlich habe ich total Lust am Gesetz Gottes, ich will das halten. Aber es gibt einen Teil, die Sünde in mir, die das vollbringt. Er schließt damit ab, dass er sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? War Paulus denn einer von diesen Menschen, die gesagt hat, der Körper ist komplett schlecht und wir sollten uns selbst geißeln, weil unser physischer Körper nicht in Ordnung ist? Ich glaube auf keinen Fall. Das ist nicht der Punkt, den Paulus machen will. Aber während er so genau das Gesetz betrachtet und sein eigenes Leben, merkt er, innerlich habe ich das Bedürfnis, Gottes Gebote zu halten, aber da ist etwas Vergängliches, der Körper, der vergänglich ist, der Sünde untergestellt ist, untertan, versklavt. Da steckt Sünde in meinem Leib, so nennt er es. Die Sünde, die in mir steckt. Und ich glaube, wenn ihr im Gespräch wart schon mal mit einem Bruder oder einer Schwester im Glauben und erzählt habt von diesem Problem, dass ihr an dem Punkt wart, ich habe keine Lust mehr, dauernd habe ich den Eindruck, ich scheitere an dieser Sünde. Ich komme nicht weiter, ich lebe in einem Kreislauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche von euch dann diese Stelle als Antwort benutzt haben oder euch die Stelle gesagt wurde. Hey, kein Problem, Paulus sagt doch auch, er tut nicht das, was er will, sondern das, was er nicht will, das tut er. Bin mir ziemlich sicher, wenn ihr jemanden habt, der sich ein bisschen in der Schrift auskennt, dass ihr sowas schon mal gehört habt oder daran gedacht habt. Und das möchte ich an der Stelle hinterfragen. Ist es wirklich so, dass das der Normalzustand ist? Sollen wir, die wir Kinder Gottes sind, in diesem Zustand leben, dass wir sagen, ich komme nicht weiter. Ich drehe mich im Kreis. Ich bin hoffnungslos ausgeliefert. Zum einen ist die Antwort, wenn du diese Situation kennst, und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diese Situation kennen, die mit Gott unterwegs sind, dann ist es erstmal nicht schlecht, sondern gut, weil das bedeutet, ihr habt das Wort studiert, ihr studiert das Wort und es macht was in eurem Leben. Ihr wollt anders leben. Der Wille ist da. Ich will so heilig sein, wie Gott heilig ist. Dieses Verlangen. Mein ganzes Leben will ich so leben, wie Gott es vorschreibt. Und je mehr ihr in den Gottesdienst geht, je öfter ihr auch Predigten hört, auch von Daniel, und euch das Wort mehr und mehr klar wird, desto größer ist die Gefahr, dass ihr genauer in diesen Spiegel sehen könnt und merkt, Mist, eigentlich genau das ist nicht bei mir der Fall. Das heißt, die gute Nachricht ist erstmal, wenn du diesen Punkt kennst, hast du in den Spiegel hineingeschaut, du hast gemerkt, ich selbst bin sündig und ich selbst bin nicht die Lösung. Aus mir heraus gibt es keine Lösung. Ich elender Mensch. Ich hoffnungsloser Fall. Das ist eine ganz andere Message als das, was ihr in der Welt, in der Gesellschaft hört. Da hören wir, dass des Glücks eigenen Schmieds bist. Dass du einfach dein Leben auf die Reihe kriegen musst und dass du alles schaffen kannst. Und Leute, die dir was anderes sagen, die sollst du einfach aus deinem Leben entfernen, weil die sind Anti, die brauchst du nicht in deinem Leben. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Paulus kommt an den Punkt, ich kriege es nicht hin. Ich bin auf mich allein gestellt und ich scheitere immer wieder. Also, wenn du die Situation kennst, erstmal kein Problem als Christ. Paulus kann diese Situation auch beschreiben. Der andere Punkt ist aber, dass die Textstelle an dem Punkt nicht aufhört, sondern dass Paulus weitergeht. Und deswegen darf das auf keinen Fall unser Normalzustand sein. Was wäre das denn für ein Evangelium, was wäre das für ein Ostern, was wäre das für eine Erlösung, wenn das unser Zustand ist? Dass wir ein Leben führen, wo wir sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied zu früher, wir haben immer noch dieselben Probleme, es hat sich nichts geändert, ich bin allem ausgeliefert. Wo hat sich dann das Evangelium in unserem Leben ausgewirkt? Das ist ja die Frage, die Paulus beantworten will mit dem Römerbrief. Hey, was bedeutet das Evangelium praktisch in unserem Leben? Was für Auswirkungen hat es? Deswegen ist es sehr gut, dass diese Stelle nicht dort endet, sondern dass sie weitergeht und dass Paulus dann ab Vers 25, ich lese vor, schreibt: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich finde, dass dieser letzte Teil hier total verwirrend klingt. In Vers 25. Er sagt einmal, oh, ich bin total dankbar, Gott. Danke, durch Jesus Christus bin ich dir dankbar. Und dann sagt er, also innerlich mit der Gesinnung diene ich dem Gesetz Gottes, aber mit meinem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ist das nicht genau das, was er gerade eben gesagt hat? Also, dass er innerlich die Gesetze Gottes halten will, aber äußerlich es irgendwie nicht hinkriegt? Wo ist da die Lösung? Und die Lösung liegt genau in diesem Bild. Paulus hat im Römerbrief schon klar gemacht, das, woran ihr jetzt an Ostern letzte Woche gedacht habt, euch erinnert habt, dass der Kreuzestod auch für euch gilt. Wenn du getauft bist auf den Namen Jesu Christi, dann ist dein altes Leben, dein Fleisch mit Christus gekreuzigt worden. Das sagt Paulus sehr deutlich, dass wir doch mit Christus durch die Taufe mit ihm hinein in den Tod getauft sind und so auch wieder, so wie er auferweckt ist, auch wir wieder auferweckt werden. Das bedeutet, dass er hier zwei Prinzipien aufzeigt. Die Lösung ist, du kommst nicht aus dieser Geschichte mit dem Gesetz heraus, du selbst. Du bist hoffnungslos ausgeliefert, du bist verkauft als Person an die Sünde. Aber du hast jemanden, der stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte das kurz in einem Beispiel erklären. Vielleicht kennt ihr diese Filme, wo jemand seinen Tod vortäuscht, damit böse Leute ihn nicht mehr aufspüren können. Ja, dann gibt es eine riesige Beerdigung und dann tauchen die Leute auf, gucken ins Grab und dann wissen die, die Person ist tot, jetzt können wir nicht mehr unser Geld einfordern. Ja, vielleicht die Mafia oder so. Die Person hat also kein Problem mehr, weil die Mafia denkt, die sind tot. Und Paulus sagt genau dasselbe über uns, dass wir uns genauso für die Sünde halten sollen. Er sagt, haltet euch für die Sünde tot. Das heißt, ihr seid, wenn ihr mit Jesus Christus lebt, wenn Christus euer König ist, dann seid ihr für die Sünde gestorben. Die Sünde hat also keine Macht mehr über euch, weil am Kreuz diese Situation, diese Problematik aufgelöst wurde, deswegen auch der Sarg. Er stellt quasi zwei Lebensprinzipien vor, wenn man das so sagen will. Und deswegen steht hier ja auch einmal das Gesetz Gottes, die innerliche Gesinnung, und einmal das Gesetz der Sünde. Und er schließt damit ab, dass wir frei sind, weil das Gesetz des Geistes uns in Jesus Christus freigemacht hat von dem Gesetz der Sünde. Ich habe das einmal in der Tabelle dargestellt, weil ich ein bisschen eine Gegenüberstellung machen möchte, was Paulus hier eigentlich ansprechen möchte. Das eine ist das Gesetz der Sünde, das andere das Gesetz des Geistes. Und das Gesetz der Sünde, das hat geherrscht bei den Leuten, die sagen, sie wollen gerettet werden, indem sie die Gebote des Alten Testaments halten. Das Gesetz der Sünde führt zu dieser Not, die Paulus beschreibt. Ich elender Mensch, ich kann es nicht hinbekommen. Und laut dem Gesetz der Sünde versuchst du, ein guter Christ zu sein. Du stehst auf, du sagst, mein Ziel ist es, ich will ein guter Christ oder ein guter Mensch sein. Ich will die Gebote halten. Du weißt um Gott, aber Gott ist nicht wirklich der, dem du die Kontrolle gibst, sondern er ist mehr sowas wie ein Wegbegleiter. Ja, du betest mal ab und zu, du liest mal in der Bibel, aber hat Gott wirklich die Kontrolle oder ist er mehr jemand, dem du mal Bescheid gibst, wenn du was vorhast? Gott nur als Wegbegleiter. Und dann, das Entscheidende, was wir schon hatten, wenn du versuchst, die Gebote zu halten, wirst du scheitern, weil du schwächer bist als die Sünde. Du als Mensch bist hoffnungslos der Sünde ausgeliefert, du kannst es nicht schaffen. Das stellt Paulus fest, als er diesen Rückblick macht. Demgegenüber steht aber der Heilige Geist, den wir bekommen haben, wenn wir mit Jesus Christus leben und wenn wir sein Opfer angenommen haben. Das bedeutet, dass Gott die Kontrolle hat und dass du nicht mehr versuchst, aus dir heraus zu leben. Du stehst nicht mehr auf und sagst, Herr, oder nicht Herr, sondern ich versuche jetzt die Gebote zu halten, sondern du gehst ins Gebet. Du gehst ans Kreuz und erinnerst dich daran, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir täglich nach. Die Nachfolge beginnt jeden Tag am Kreuz. Warum? Damit ihr euch daran erinnern könnt, ihr werdet aus euch heraus nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es möchte. Dafür habt ihr Christus. Deswegen ist Ostern das Event für uns Christen, das Wichtigste, woran wir uns erinnern können, weil Ostern der einzige Grund ist, warum wir hier sind und der einzige Grund, warum wir Hoffnung haben. Ich als hoffnungsloser Mensch, gerettet von Jesus Christus, er befreit mich aus diesem Debakel. Das heißt, zu hinterfragen, lebe ich aus meiner Kraft heraus, gehe ich viel in die Kirche, engagiere ich mich, gehe ich in den Hauskreis, ich lese ab und zu Bibel, aber so wirklich die Kontrolle an Gott abgeben möchte ich nicht. Es ist nur ein netter Lifestyle. Oder hat Gott wirklich die Kontrolle in deinem Leben und bist du immer wieder in der Abhängigkeit zu deinem König, zu Jesus Christus, der dein Herz verändert? Der Heilige Geist wird dich befähigen, anders zu leben. Deswegen auch, die Sünde hat keine Macht mehr über dich, wenn du mit Christus am Kreuz, der alte Mensch, wenn du mit Christus am Kreuz stirbst täglich. Deswegen ist dieses täglich so wichtig und folge mir täglich nach. Jetzt mögen manche vielleicht sagen, aha Tim, du sagst, man kann sündlos leben. Nein, das sage ich nicht. Und ich möchte ein sehr intensives Bild benutzen, um euch vielleicht da immer diese Frage, die man hat, zu beantworten. Ja, aber was bedeutet denn jetzt, dass ich nicht in dieser Gefangenschaft lebe? Ab wann lebe ich dann richtig? Wo ist da die Grenze? Es ist ein sehr intensives Bild, aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass Sünde etwas ist, was wir abscheulich finden und dass wir Sünde kacke finden. Einfach nicht gut. Ja, wir hassen die Sünde. Und ich würde das so darstellen. Einmal ist in Sünde zu leben, ist so, als würdet ihr in einer Kläranlage schwimmen. Ihr bleibt die ganze Zeit drin. Und ihr seid hoffnungslos ausgeliefert. Ihr kommt da selbst nicht raus. Da ist keine Ausstiegsleiter und ihr schwimmt da drin. Ihr seid im Kreislauf. Ihr kriegt es nicht hin. Ja? Das ist für mich im Bild gesprochen in Sünde leben. Ihr lebt in eurem Dreck. Ihr wollt vielleicht gar nichts ändern manchmal oder ihr wollt was ändern, aber ihr kommt von euch heraus nicht weg. Ihr braucht Hilfe. Jemanden, der euch den Arm reicht und rausholt. Ja? Und mal zu sündigen ist, ihr lebt mit Jesus Christus. Christus ist euer König. Ihr lebt durch den Heiligen Geist, richtet euch immer wieder aufs Kreuz aus. Und trotzdem werdet ihr mal in einen Hundehaufen laufen, dann wischt ihr den ab und dann geht ihr weiter. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich glaube, das wird hier deutlich. Was ich schade finde, in Gesprächen habe ich oft den Eindruck, dass die Leute zu mir sagen, ja, aber hier ist es so schön warm. Ich schwimme hier einfach gerne. Ich will gar nichts verändern. Und keiner von uns würde jetzt in dieser Situation sagen, ja Tim, das klingt aber nicht wirklich sinnvoll, das ist widerlich. Ja, sehe ich auch so. Und ich möchte euch ermutigen und herausfordern, wenn da Kreisläufe in deinem Leben sind, wenn da Dinge sind, wo du einfach nicht weiterkommst und den Eindruck hast, ich bin gefangen, dann mach dir bewusst, du befindest dich hier, weil du versuchst, aus eigener Kraft dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und Christus hat es schon lange gemacht, dass du dein Leben auf die Reihe kriegen kannst. Am Kreuz. Was du machen musst, ist erstmal zu bekennen, ich krieg's nicht hin, Herr. Ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Und dann seid ihr hier auf dem Weg. Paulus hat also eine Problematik aufgegriffen, die eigentlich jeder von uns kennt und die auch die Judenchristen damals total gut gekannt haben. Sie wussten vor allem von früher, sie haben versucht, die Gesetze zu halten, sie haben es nicht hingekriegt. Und was hat sich jetzt geändert? Ich bin ja immer noch in meinem Körper. Und Paulus sagt, ja, aber durch den Heiligen Geist, durch das Kreuz, bist du jetzt in der Lage, nicht mehr der Sünde zu erliegen. Du bist jetzt in der Lage, dich anders zu entscheiden. Du musst nicht immer sündigen, sondern wenn Jesus Christus dein König ist und du täglich zu ihm kommst, bist du in der Lage, diesen Kreisläufen zu entfliehen, weil er ist stärker als die Sünde. Er hat den Tod besiegt, wir haben es gesungen. Bei der Anwendung finde ich es immer sehr spannend. Jeder von euch, der hier sitzt und mit Jesus lebt, hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spricht klar. Gott weiß ganz genau, was in eurem Leben nicht gut ist und wo ihr in Kreisläufen lebt, die nicht in Ordnung sind. Und deswegen muss ich nicht für jeden von euch aufzählen, was bei euch genau der Kreislauf ist. Der Heilige Geist sagt euch ganz genau, was für eine Sache vielleicht aufhören muss oder wo das Problem liegt. Vielleicht habt ihr diese Aufforderung schon mal gehört. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich gerne Zeit verschwende, zu viel mit Entertainment und dass ich immer wieder im Kopf habe, das weiß auch meine Frau, haben wir immer viele Gespräche, ich habe dann immer wieder im Kopf, Tim, du musst es komplett aufhören. Du darfst erstmal eine Zeit lang vielleicht, du darfst gar nicht mehr auf YouTube oder Netflix unterwegs sein und chillen. Das macht zu viel mit dir, du kommst da nicht los. Du verbringst zu viel Zeit damit. Das hat Macht über dich. Das ist es bei mir, was total Banales, wo Leute sagen, was? Netflix oder YouTube? Ja, auch sowas kann es sein. Was ist es in deinem Leben? Gott spricht, Gott ist lebendig. Wo legt Gott seinen Finger in die Wunde in deinem Leben? Das ist die Sache. Und dann, ihr seht es auf dem Bild, eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr trotzdem das Wort Gottes kennt. Ja, wenn ihr keine Wahrheit in eurem Leben habt, dann werdet ihr nicht prüfen können, wo sind noch Dinge, die sich ändern müssen. Dann habt ihr keinen Spiegel, um es so zu sagen. Ja? Es ist wichtig, das Wort zu kennen. Studiert im Wort. Hört die Schrift. Lest darin. Nicht nur sonntags, wenn Daniel predigt, sondern auch alleine. Versucht, das Wort Gottes zu verstehen und zu studieren, damit Gott immer weiter wirken kann und euch zeigen kann, hey, hier ist noch eine Sache, die solltest du ändern, damit ihr mehr in diesem Spiegel erkennen könnt. Gemeinschaft, dieses Schulter-an-Schulter-Bild. Ihr seid hier als Gemeinschaft, als KFB hingestellt im Bruchsal. Und leider ist es total untergegangen und verlernt worden, aber ich möchte euch ermutigen, lernt aufeinander zuzugehen, zu ermutigen und zu ermahnen. Wenn ihr merkt, jemand lebt vielleicht in Kreisläufen, dann betet drüber, redet da nicht mit anderen drüber, sondern geht vielleicht zu der Person und sagt, so und so, ich habe das beobachtet, bitte prüft es, ich meine es nicht böse. Immer in Liebe, ihr sollt hier nicht als Polizisten rumrennen und Leuten sagen, sie leben schlecht, das ist nicht der Sinn. Aber wir brauchen einander, damit wir weiterkommen können in unserer Beziehung mit Jesus. Und ich muss sagen, ich vermisse es sehr, dass wir aufeinander zugehen und einfach über unser Leben reden und uns ermahnen, hey, wie läuft's da mit Jesus Christus? Lebst du da treu oder nicht so? Kommt ins Gespräch über das Wichtigste, über unseren Herrn. Redet darüber. Deswegen sitzen wir hier, versammeln uns wegen Jesus Christus. Dann Gebet, ganz klar. Ich habe es vorhin gesagt, Gebet ist so wichtig, damit ihr euch immer wieder darauf ausrichten könnt, dass nicht ihr diejenigen seid, die gut leben können, sondern damit ihr bekennen könnt, ich bin ein hoffnungsloser Fall, aber es ist so genial, Jesus, weil du bist unsere Hoffnung, du bist meine Hoffnung. Damit ihr das immer wieder in eurem Leben aussprechen könnt und Gott und Jesus die Kontrolle geben könnt. Und das Kreuz ist auch selbsterklärend, immer wieder zum Kreuz gehen und euch daran erinnern, Christus ist eure Kraft und euer Fundament und nicht ihr. So, ich hoffe, dass ihr den Gedanken folgen konntet. Ihr könnt gern bei Fragen oder Anregungen noch danach auf mich zukommen, mit mir diskutieren oder euch einfach so austauschen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht, Leute. Ihr, du, ich, ist ein hoffnungsloser Fall, aber Christus ist unsere Hoffnung. Amen.